Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Wann wart ihr das letzte Mal in Münster? Denn in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast, der genau dort lebt und mit Hypnose arbeitet. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Ruth Klammer. Hallo Ruth, herzlich willkommen.
Hallo Sven, ja, danke schön für das Intro und danke für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr.
Was kann man in Münster Schönes machen?
Ja, so die Sachen, die wahrscheinlich jeder irgendwie so vom Hörensagen kennt, ganz viel Fahrradfahren. Bei uns stehen immer irgendwie 5 Fahrräder vor der Tür mindestens. Meine Söhne haben jeder auch noch irgendwie Downhill-Mountainbikes und ein E-Bike und ein Rennrad. Und also mit einem Fahrrad ist es dann auch immer gar nicht getan. Wobei das Downhill-Mountainbiken geht hier nicht. Das ist einerseits ein Vorteil, weil man eben mit dem Fahrrad schnell überall hinkommt, ohne sich sehr anzustrengen. Genau, sind auch relativ kurze Wege. Es ist nicht so eine große Stadt. Es ist schon schön. Also ich bin jetzt seit 26 Jahren hier und ich mag's.
Wie nennt man die Einwohner von Münster? Münsterer, Münsteraner?
Münsteraner.
Münstlinge? Münsteraner.
Münstlinge ist auch schön.
Okay, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner wird dann wahrscheinlich begrüßt, ne, bei auch euren Festen.
Gern Leze, auf ihrer Leze fahren, also Leze heißt Fahrrad und Kaline heißt Freundin.
Okay, ja, seid ihr auch bilingual sozusagen. Schön. Und im schönen Münster direkt oder ein bisschen im Vorort, wo bist du da mit deiner Praxis?
Ich bin in Gieven, also ich wohne in Gievenbeck, genau. Mhm. Das ist ein Vorort, ja, aber es sind 5 Kilometer bis zum Dom.
Okay.
Ja, das ist relativ gut zu überwinden, die Strecke, ja.
Ja, schön. Und da hast du deine Praxis jetzt schon wie lange, Ruth?
Ja, erst seit 2 Jahren die Praxis vor Ort. Ich hab vorher auch schon online gearbeitet und im Moment ist es auch so, dass ich eben hybrid arbeite, wie man so schön sagt, ne? Also online und offline und auch beides irgendwie beide Vorteile sehe so. Also es ist bei der Online-Arbeit ist halt ein sehr, sehr starker Fokus da. Und wenn man zusammen in einem Raum ist, ist es einfach gerade bei dieser Arbeit mit Hypnose, mit Trancen schon auch nochmal so eine andere Schwingung da. Ja.
Genau. Okay. Schön. Ja, erzähl mal bitte deine Geschichte. Wie bist du zur Hypnose gekommen und wie kam es dann, dass du gesagt hast, jetzt werde ich eine Praxis eröffnen?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe ganz lange oder arbeite immer noch in der Schule. Ich mache beides, genau, als Sonderpädagogin und in der Arbeit mit den Kindern habe ich mich dann auch parallel weitergebildet zur systemischen Familienberaterin. Und ich finde, die systemische Arbeit, wenn man da mit Aufstellung arbeitet, ist auch schon, da gibt es auch schon tiefe Trancen, die man nutzt und irgendwie auch so dieses Gefühl, da ist noch mehr. Ja, da kommen auf einmal Informationen, die man so nicht hatte. Das heißt, man arbeitet eigentlich schon ganz viel mit dem Unterbewusstsein. Das hat mich total fasziniert. Und dann vor 5 Jahren hatte ich eine Erkrankung und habe mich dann entschieden, keine Reha zu machen, sondern ein Retreat. Da habe ich bei einem Retreat teilgenommen und die das angeleitet hat, Simone Krebs, bildet auch zu Hypnose-Coach aus. Und tatsächlich bin ich darüber dann dahin gekommen, dann auch diese Ausbildung zu machen. Und das hat riesen Spaß gemacht und ich habe auch ein bisschen dann für Simone Krebs gearbeitet tatsächlich. Die hat direkt gesagt, Ruth, du kannst sofort anfangen. So, und ja, macht einfach großen Spaß. Ist so eine, also ich bin so fasziniert davon, dass in was für einer Leichtigkeit diese Veränderungen stattfinden können. Ja, und wenn man so guckt, Therapien, die über Jahre gehen, wo ich das auch bei Freundinnen erlebt habe, die dann jahrelang Therapie gemacht haben und einfach sich wie so im Kreis gedreht haben oder irgendwie gefühlt gar nicht vorwärts gekommen sind für sich. Und wenn, wenn wir mit Hypnose oder eben hypnotischen Prozessen arbeiten, finde ich, ist es so, die Veränderung doch relativ schnell, erstaunlich schnell. Also jetzt nicht bis morgen, manchmal gibt es das auch. Genau. Ja, wie bin ich da hingekommen? Es war tatsächlich auch bei mir eben durch diese Erkrankung, die ich vor 5 Jahren hatte, so ein Schockmoment und so ein Upsi, auch ich bin, kann schlimm krank werden und es kann auch mal ganz schnell zu Ende sein. Vielleicht auch so dieses, jetzt darf noch irgendwas anderes in mein Leben kommen, außer das, was ich vorher gemacht habe. So, ja, als Sonderpädagogin Spagat zwischen 2 Schulen zum Beispiel, weil Sonderpädagogen dann eben auch abgeordnet werden an andere Schulen, weil so ein Mangel ist und so. Und so da, ja, nochmal was gegenzusetzen, noch so einen anderen Anker zu haben im Leben, ja.
Okay, jetzt bist du ja schon ein bisschen über die 20. Hast du das Gefühl, dass sich in der Schulwelt, weil wir da mal kurz drauf eingehen, was verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren?
Unbedingt, ja. Ja,
Inwiefern?
Also gerade auch nochmal so in den letzten Jahren, die Kinder, die da ankommen, ich arbeite jetzt schon relativ lange in der Grundschule inklusiv und man sieht, wie die in die erste Klasse kommen, mit welchen Fähigkeiten, Fertigkeiten, die so ausgestattet sind, das ist schon manchmal erschreckend, was da alles nicht da ist, so was vor einigen Jahren noch total selbstverständlich war. Also wenn ich die Arbeit vergleiche zum Einstieg 2000, habe ich in einer Förderschule Lernen gearbeitet und was die Kinder da konnten im Vergleich zu den Kindern, die jetzt an einer Regelschule eingeschult werden. Es ist schon faszinierend, wie so die alltagspraktischen Sachen, wie das so in den Hintergrund gerückt ist, offenbar.
Wir reden hier nicht über Kinder, die Migrationshintergrund haben, sondern ganz normal, nein, ne, Muttersprachler.
In die eigentlich normal.
Ja,
weil ich da mittlerweile frage, so, was ist jetzt normal und was ist verrückt, ne? So. Genau, da hat sich was verändert und wir müssen an einer ganz anderen Stelle anfangen. So, das erste halbe Jahr ist eigentlich Ankommen. So. Natürlich sind da auch Kinder dabei, die schon lesend in die Schule kommen und die auch gut aufgenommen werden müssen dann, ne? Diesen Spagat dann auch hinzubekommen, die zu fordern, die nicht zu langweilen, weil sonst fangen die ja auch an, lustige Verhaltensweisen zu entwickeln, wenn sie sehen, dass sie irgendwie gar nicht das einsetzen können, was sie schon können oder gefordert werden, noch weiterzugehen. Das ist super spannend. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Kinder, die so durch diese ganzen Pandemie-Maßnahmen nur zu Hause gehockt haben und dann plötzlich in die Schule gekommen sind, dass die sehr große Ängste hatten. Ja, also weil die diese normalen Erfahrungen, Kita oder mal beim Nachbarn übernachten oder sowas, das kannten die ja alles gar nicht. Und für die war das schon richtig, richtig schwer, dann in die Schule zu gehen, sich von den Eltern zu trennen. Da sind mir meine Erfahrungen oder die Fähigkeiten, mal so eben mit den Kindern was zu machen, also meinetwegen einen kleinen Safe Place einzurichten oder so, dass sie sich sicher fühlen in der Schule, auch ohne die Eltern. Das war dann ganz wichtig, daran zu arbeiten. Genau, ganz viel so Einstiegssachen.
Setzt du dann deine Hypnosekenntnisse jetzt dann auch im Rahmen der Sonderpädagogik ein? Also ist in
Tatsächlich.
deiner Praxis der Schwerpunkt an Kinder oder hast du in der Praxis einen anderen Schwerpunkt
Nee,
gewählt?
in der Praxis ist der Schwerpunkt eigentlich eher bei Erwachsenen. Also ich habe auch mit Kindern gearbeitet, mit Einzelnen. Wenn dann so Eltern kommen, habe ich auch mal mit einem Jungen gearbeitet, der hatte ganz große Ängste. So ein 12-Jähriger war das. Also wirklich so Todesangst, Angst vorm Einschlafen, Angst vor der Schule, Angst, Angst, Angst. 4 Sitzungen habe ich mit dem gemacht und bei der 4. Sitzung habe ich dann schon gesagt, so, na, eigentlich hättest du gar nicht mehr kommen brauchen, nach dem, was er so erzählte. Und er sagt, ich wollte noch mal, ich wollte noch mal kommen. Und der hat sich total schön entwickelt und also der kam wirklich auch so mit so, die Eltern berichteten von Ticks und allem Möglichen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Muss man gar nicht. Ja, also. Und ich habe mit ihm wirklich auch so gearbeitet, er war so fit wie mit Erwachsenen, mit Aufstellungsarbeit, mit Trancen. Und es geht ja eigentlich nur darum, Angst ist ja ein wichtiges, also ist ja ein ganz wichtiges Gefühl. Wir wollen ja nicht, dass die Angst weg ist. Also manche sprechen ja davon so, ja, das irgendwie auflösen und weg und so. Nee, die Angst, die soll ja bleiben. Aber sie ist eben dann wichtig, wenn ich an der Straße stehe und über die Straße gehen möchte, dass ich dann Angst habe vor den Autos, weil die sind einfach stärker als wir. Und an anderen Stellen ist die Angst vielleicht nicht so hilfreich oder sie ist so übergroß geworden und da praktisch nochmal zu klären, was für eine Aufgabe hat die Angst und welche Aufgabe braucht sie nicht mehr übernehmen. Sie kann so ein Schutz sein, genau. Und auch
Ja,
noch so ein, fällt mir noch so ein Beispiel aus der Schule ein, wo ich auch quasi so ganz schnell bei einem Schüler, der Angst vor einer Prüfung hatte, so im 3. Schuljahr, oh, da war das ganz groß, er hat richtig Stress gehabt. Ich sah, er wurde richtig blass und so. Ich so, ey, komm, dann gehen wir mal kurz auf den Flur und dann, ja, wie das so ist, ne? Dann habe ich gesagt, wo merkst du die Angst? Dann hat er so reingespült, wo die ist und dann haben wir die quasi rausgeholt. Ja, dann hat er die Angst, durfte dann in dieser Überprüfung, hat er die dann gedanklich auf die Fensterbank gesetzt, ihr zugeguckt und war dann schützend da, aber er konnte dann ganz frei seine Fähigkeiten da aufs Papier bringen und so. Das war ganz schön und Kinder sind da so auch so schnell in so einem Verständnis, in so einer Leichtigkeit. Also er konnte das dann den anderen Mitschülern auch erklären, was er gemacht hat. Hat sogar so eine, die dann aufgezeichnet, hat so einen Aufsteller gemacht, um die dann auch sichtbar auf die Fensterbank zu stellen, seine Angst. Also richtig toll, richtig kreativer Prozess auch. Ganz schön, was da so entstehen darf.
Spannend, ja. Das heißt, das ist die Arbeit, wie du in der Schule oder an der Schule mit Hypnose arbeitest, ohne
Ah.
dass du das Großhypnose nennst, um da nicht alle möglichen Einverständniserklärungen zu holen. Also einfach hypnotische Kommunikationsmuster, die da eingesetzt werden. Und in deiner Praxis, worauf hast du dich da
Genau, jetzt kommst du
spezialisiert?
zum zweiten Mal zu meiner Praxis. Ich habe gerade so schon wieder den Bogen zur Schule geschlagen. Genau, in der Praxis mit Erwachsenen arbeite ich, ja, ich sag mal, das häufigste Thema ist eigentlich Beziehung. Und wir fangen bei der basalen Beziehung zu der Person selbst an. Ja, also die Beziehung zu dir selbst, das ist eigentlich meistens das Thema, auf das wir dann kommen. Natürlich kommen die mit einem Paket von Problemtrance, sage ich dann immer. Und wir müssen ja dann gucken, wie kommen wir zur Lösungstrance. Und der Weg dahin führt meistens eben über wie die Menschen mit sich selber umgehen, welche Anteile in ihnen gerade ganz groß sind oder womit sie sich selber klein machen. Genau. Und das, ja, da schauen wir zusammen hin und versuchen die Anteile herauszuarbeiten, die zu dem Problem, zu dem Thema gehören, mit dem die kommen. Und damit machen wir häufig dann auch eine Aufstellung. Also die Stellvertreter sind dann keine anderen Menschen, sondern man kann eben auch alleine mit Personen Aufstellung machen und den Anteilen. Und da geht es eben dann wieder um Trancen, ne? Um das, dass man sich da reinfühlt und nochmal ganz neue Erkenntnisse über sich selber, über die Anteile gewinnt und damit dann im Alltag anders umgehen kann. Ja? Also auch wieder nicht, es geht nicht darum, etwas aufzulösen, sondern anders, besser damit umzugehen, mit allem, mit dem ganzen großen Paket, was man mit sich rumträgt. Ab einem bestimmten Alter. Ne? Alles, was man in der Kindheit über sich gelernt hat und wo man vielleicht dann irgendwie sagt, so bin ich. Ne? Es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, so bin ich eben, ja, weil die das so gelernt haben, irgendwann mit 5 oder noch früher. Und da einfach hinzugucken und zu sagen, da so ein bisschen dran zu kratzen und zu gucken, hey, vielleicht ist da noch mehr in dir, was du gerade gar nicht merkst.
Genau. Gibt es denn irgendeine, oder fallen dir gerade Klienten ein, wo du sagst, wow, das war echt beeindruckend, was da passiert ist in der Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Da merke ich dann auch immer, wie ich selber so berührt bin, was da manche Menschen für Wege gegangen sind. Ich habe erlebt, wie ein Klient, der jetzt schon über 70 ist, der vor ein paar Jahren bei mir war, also sehr intensiv, dann irgendwie mehrere Sitzungen bei mir gemacht hat. Der kommt jetzt immer so einmal im Jahr, dann sagt er immer so, ja, Frau Klammer, ich brauche Sie noch, ne? Oder der meldet sich dann wieder, wenn er irgendein Thema hat, weil er jetzt schon weiß, wie er damit umgehen kann, mit Anleitung. Und der hatte sehr schwere Themen, also die wirklich so mit Tod und das Schlimmste war, dass sein Sohn vor Jahren Selbstmord begangen hat, also tatsächlich so schwere Themen, wo er eigentlich dachte, er hätte das alles schon bearbeitet und die Trauerarbeit und so wäre für ihn ja nicht abgeschlossen, ist es wahrscheinlich nie, wenn man selber Kinder hat, kann man sich das auch nicht vorstellen, dass das eigene Kind vor einem stirbt, so. Genau, sehr schweres Thema. Und der hat dann in einer Aufstellungsarbeit mit mir so sich selber die Erlaubnis gegeben, wieder mehr Freude in seinem Leben zu haben. Ja, also sein eigenes Leben wieder auch so zu genießen. Und hat das dann auch in seinem Alltag so beobachtet und schrieb mir dann irgendwann, oh Klammer, neulich bin ich die Treppe runtergelaufen und habe ein Lied vor mich hingepfiffen. Und habe mich selber fast erschrocken, so war ich das jetzt, ja. Also so, wo ihm dann klar geworden ist, so wow, da ist er noch. Ja, dieser Mensch, den er auch schon mal kannte, sich selbst als jemand, der mit Leichtigkeit durchs Leben geht und dass das wieder sein darf, ja, dass er auch diese Erlaubnis sich gegeben hat. Ich darf mich an kleinen und großen Sachen erfreuen und so finde ich so eine ganz wichtige Sache in der Arbeit, so zu sehen, dass man Menschen so ein bisschen anschubsen kann, anleiten kann, sich mehr Leichtigkeit auch in den Alltag zu holen, ja.
Wenn du jetzt so Geschichten hörst, wie von dem Klienten, von dem du gerade gesprochen hast, was machst du so als Ausgleich, um nach der Arbeit, wenn du diese Geschichten gehört hast und diese Themen erstmal hochgekommen sind, um da für dich so eine gesunde Distanz auch zu bekommen?
Also erstmal in der Arbeit ist für mich das, was mich dann ich muss ja in der Leichtigkeit bleiben, sonst kann ich ja niemanden anleiten, wenn ich da zusammenbreche und denke, oh Gott, das ist ja furchtbar schrecklich. Was mich da hält, ist dieses, der Mensch, der da vor mir sitzt, hat das alles überstanden. Ja? Das ist ja so, wir hören ja Geschichten, die in der Vergangenheit passiert sind und sehen, das hat dieser Mensch alles überstanden, er hat auch Fähigkeiten entwickelt, damit zu leben, ja, Und das finde ich, ist irgendwie so der Moment, an dem ich dann festhalte, ja, dass ich irgendwie denke, wow, toll, ja. Und dass ich da nicht von runtergezogen werde oder so, sondern da auch damit dann arbeiten kann und sehe, da ist ja eine Riesenhoffnung so. Weil der Mensch das ja eigentlich schon geschafft hat, schon einen Weg gefunden hat, sich nicht tot über den Zaun zu hängen. Da. Ja, genau. In meiner Freizeit mache ich natürlich auch Sachen, also ich finde, jeder sollte seine Leichtigkeitstankstellen kennen und wissen, wie komme ich in einen guten Modus, wie komme ich in einen grünen Modus. Ich mache zum Beispiel das aber auch erst seit letzten Herbst regelmäßig Eisbaden. Da war das immer so, dass ich gesagt habe, ja, wir haben ja keinen See vor der Tür, den Aasee kann man auch nicht nehmen dafür in Münster. Da darf man nicht drin baden und ja, jetzt steht da einfach so ein Pott auf der Terrasse und dann gibt es keine Ausreden mehr.
Also ich verstehe, dass Eisbaden den Kopf frei macht. Das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, wenn ich mich mal eben kurz ein bisschen entspannen möchte. Dann nehme ich dann doch lieber vielleicht ein Buch und lese mich in die Sonne, lege mich in die Sonne jetzt bei dem schönen Wetter wieder. Ja, also es ist, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat sich entspannt, indem er mit der Motorsäge in den Wald gegangen ist und Holz gemacht hat. Ne? Also klar, jeder auf seine Art, das System einmal komplett zu rebooten. Genau. Fährst du auf Fahrrad, Downhill, Mountainbike oder so?
Ich fahre Fahrrad, ich gehe super gerne spazieren, joggen, Inlineskaten. Ich mache auch Yoga, das ist auf jeden Fall auch etwas, was mir ein Lächeln schenkt, ja. Genau, also Bewegung ist ganz wichtig, aber auch so die Ruhe, die Stille, ja.
Okay. Und nochmal zum Eisbaden, wie bist du da drauf gekommen, dass du dann gesagt hast, du probierst es mal aus?
Tatsächlich über meinen Bruder, der lebt in der Nähe von Berlin, an einem See. Der schöne Krüpelsee, klingt nicht nett, ist er aber. Und der hat dann irgendwann angefangen, mit einem Freund da das Eisbaden zu praktizieren. Also so von Herbst in Richtung Winter. Und die machen das dann den ganzen Winter durch. Da gibt es dann immer so nette Videos, die er dann geschickt hat, wie die das Eis aufgehauen haben. Und gegangen sind, also schon beeindruckend. Ja. Aber ich habe diesen Winter dann auch manchmal das Eis runtergenommen und habe mich dann da reingehockt. Das ist dann, also ich bleibe dann auch nicht länger drin als vielleicht 1,5 Minuten. Aber das ist dann schon, das hat eine gute Wirkung. Ein guter Start im Tag.
Ja, wenn ich mir überlege, dass in der Sauna manche Leute im Tauchbecken, nachdem sie so komplett erhitzt sind, manchmal nicht länger als 1 bis 2 Sekunden drin bleiben. Ja. Was merkst du so was macht das mit dir, außer dass es dich abkühlt und du quasi vielleicht auch deine mentale Stärke trainierst? Was hast du so für Veränderungen gemerkt dadurch, die du darauf zurückführst?
Ja, das ist so eine. Einerseits auch so ein, macht das ja was, dass ich weiß, ich kann das. Ja, geht. Ich muss das einfach nur tun. So. Und es ist jedes Mal wieder eine Überwindung. Ja, also wenn erstmal so der große Zeh ne, vorfühlt und die Schaltung zum Gehirn ist sofort da, hey, das ist eigentlich zu kalt. Ne? So. Und dann aber zu wissen, das. Ich überlebe das auf jeden Fall. Ne? Einfach atmen. Und, genau, das Atmen kann dann Wim Hof Atmung machen, muss man aber nicht. Also ich atme jetzt nicht 30 Mal vorher tief ein und aus, brauche ich nicht. Aber atmen, also so dieses Konzentrieren, einfach auf das Ein- und Ausatmen und zu wissen, mein Herz schlägt. Das finde ich so schön, so, man wird so runtergefahren auf diese Basis.
Ja. Es ist ja tatsächlich kein natürlicher Lebensraum. Ne? Es ist ja schon ein Zustand, in dem du dich in eine, wenn du jetzt länger drin bliebest, in eine lebensbedrohliche Situation bringst.
Wie so eine Grenzerfahrung.
Genau,
ja. Ja.
Ne? Also für den Körper ist es 2 Minuten klar, da wird der Körper jetzt noch nicht anfangen, irgendwelche Organfunktionen einzustellen. Aber das wäre, wir haben es bei der Titanic gesehen, ne? Ist jetzt nicht die beste Idee, in eiskaltem Wasser stundenlang
Nein.
rumzuliegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, man geht dann anschließend so in den Alltag und wenn einen irgendjemand im Alltag nervt, denkt man so, ich war heute schon im Eisbad und was hast du, Früchtchen,
Das mir
heute
gar
schon
nicht.
geschafft? Ja.
Mein
Ne?
Körper hat heute schon einen ganz anderen Zustand gehabt. Ja,
Genau.
es ist so, dass ja dann der Körper, sobald du so in diesem kalten Wasser drin bist, die Funktionen zurückfährt. Ja, die Durchblutung in den Gliedmaßen wird zurückgefahren und es werden so die Organe geschützt damit, ne? Und noch gewärmt, noch warm gehalten. Ja, und das ist schon etwas, glaube ich, was, also das zu trainieren oder da den Körper immer wieder in so einen kleinen Schreckmoment zu bringen, führt ja zu auch einer gewissen Resilienz. Es ist auch eine Art Resilienztraining. Ja? Und ich finde so die Gehirnforschung, was die alles irgendwie herausgefunden haben, was gut ist für uns, so kleine Schockmomente wie kurz kalt abduschen oder eben mal in so ein Eisbad hüpfen, das ist Stress, der gut ist, also positiver Stress sozusagen. Ja, wenn wir uns jetzt in einen dauerhaften Stresszustand begeben, das ist nicht so gut.
Kriegen die meisten, halt einfach besser hin, ne?
Genau,
Ja.
das können. Da kann man auch sagen, das ist eine tolle Fähigkeit, sich irgendwie
Genau.
in so einen Dauerstressmodus zu bringen.
Ja. Ja, und sonst so vielleicht für die nächste Fortbildung, gibt es dann sonst noch irgendwie so Sachen, die, was, keine Ahnung, Eisbaden frisst die Orangenhaut auf oder man nimmt ab oder die Haut wird faltenloser oder sonst irgendwas, irgendwelche Wirkungen.
Also ich trage mit Stolz meine Falten mit 54. Darf ich die haben? Das ist das, genau, das zeichnet das Leben und das ist auch schön. Das ist jetzt nicht das Ziel, aber ich denke, dass es so für überhaupt für die Körperfunktion, fürs Herz gut ist, auf jeden Fall. Ja, und Immunabwehr. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt eine Erkältung hatte.
Okay, prima. Ja, kommen wir mal zurück
Von
zur
der
Hypnose.
Hypnose zum Eisbaden, ja.
Von der Hypnose zum Eisbaden.
Aber
Ja, aber es hat ja alles was mit mentaler Überwindung und mentaler Stärke zu tun. Ich meine, ich muss ja, wenn du jetzt hier deinen Klienten, wenn wir den nochmal nehmen, der seinen Sohn verloren hat durch einen Selbstmord, da fragt man sich als Vater auch immer, was habe ich falsch gemacht? Ja, ich meine, wenn der beim Klettern abstürzt, dann weiß man, okay, das war ein Unfall. Aber bei Selbstmord fragt man sich natürlich auch, habe ich irgendetwas nicht vermittelt in meiner Erziehung, was er hätte gebraucht in diesem Moment? Oder warum hat er sich nicht an mich gewendet, um Hilfe zu suchen? Also das stelle ich mir ganz schlimm vor. Und da muss man auch mental stark sein, um ihm nicht hinterherzugehen. Ja.
ja.
Genau. Was machst du so mit Hypnose für dich? Gibt es da so Rituale, dass du sagst, du hast bestimmte Selbsthypnose-Praktiken oder MP3-Dateien, die du dir immer wieder anhörst? Wie nutzt du Hypnose selbst für dich? Gut.
Genau, jede Hypnose ist ja sowieso eine Selbsthypnose. Genau. Ich also habe selber so Safe Place mir aufgenommen, also als Meditation, auch für mich selber. Und ich kann das besser, wenn ich eine Stimme höre, die mich anleitet, als wenn ich nur so in die Stille gehe. Das mache ich auch, aber ich kann es besser angeleitet, ne? Einfach irgendwie Bodyscan und dann meinen Safe Place aufsuchen am Bergsee. Genau. Das ist so was, was mir Ruhe und Kraft gibt, ja.
Okay, prima. Ja, wo findet man dich denn im Internet, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und sich dann
Einfach
bei dir
Ruth
melden
Klammer
will?
eingeben, dann findet man mich
Natürlich bei Ecosia, nicht bei Google, weil Ecosia für jede Suche auch einen Baum pflanzt. Ne? Also Ruth mit TH und dann Klammer mit Konrad und Doppelmater. Wir werden auch, eine Website hast du wahrscheinlich, ne? Die werden wir verlinken entsprechend. Ja, dann danke ich dir für die Einblicke in deine Arbeit, auch über die Praxis hinaus. Und dann hast du als Podcast-Gast das letzte Wort.
Jo, danke erstmal für das Gespräch und ich wünsche allen da draußen, die das hören, dass sie mit etwas mehr Gelassenheit durch ihren Alltag gehen können und so die kleinen Blümelein am Wegesrand sehen. Genau. Und mit sich selber, ja, liebevoller umgehen. Ne? Achte auf die Worte, die du selber wählst, wenn du mit dir sprichst. Wir sprechen alle mit uns selber. Genau. Das wünsche ich allen.